Und wir setzen unser Hörspielprogramm hier im Deutschlandfunk fort mit einer neuen Ausgabe von Cinch, ihrer Verbindung zur akustischen Kunst. Dazu begrüßt sie Michael Langer. Bevor ich Ihnen einige neue Hörspiele sowie den Büchner-Preisträger Jürgen Becker als Hörspielmacher vorstelle, haben wir die Gelegenheit, noch über das eben gesendete und, wie nicht nur ich finde, beeindruckende Hörspiel zu sprechen. Zu dieser Qualitätskontrolle der Qualitätskontrolle begrüße ich am Telefon in Berlin einen der Macher von Rimini-Protokoll, Daniel Wetzel. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Wetzel, man macht sich sehr oft Gedanken über mögliche oder auch tatsächliche Wirkungen der Kunst. Und was nun Ihr Hörspiel betrifft, ich finde, es hat das Potenzial, seine Hörerinnen und freilich auch die Hörer zu verändern. Wie hat Sie die Arbeit an diesem Stück verändert?
Na, erstmal war es für mich eine seltene Gelegenheit, wenn nicht die erste, aber doch eine seltene Gelegenheit, länger damit zu tun zu haben, dass eben das Gegenüber körperlich eingeschränkt ist. Und das bedeutet erstmal auch ganz viel Behinderung bei sich selber wahrzunehmen. Also, oder sagen wir mal, Unvermögen, mangelnde Erfahrung, Unbeholfenheit, die aber man dann auch versucht zu verstecken. Und daraus entsteht dann so eine komische Krampfigkeit, die man dann allenthalben auch beobachten kann, wenn man dann sozusagen wiederum Dritten begegnet. Da ist viel zu lernen für alle von uns. Erstmal die Leute, die es schwieriger haben mit so alltäglichen Verrichtungen und Bewegungen und sowas, erstmal zu beschenken mit unserer Erfahrung, dass das alles normal ist und dass man einfach blöd fragen kann, statt immer so rumzuklemmen. Also das war so ein Lernprozess, der jetzt so angefangen hat bei mir, der mich also nach wie vor beschäftigt. Und man wird dann auch sehr sensibel für solche Situationen, wenn man sie dann im Alltag ab und zu mal wahrnimmt.
Also auch wenn man denkt, man sei nicht gehandicapt, ist man doch eingeschränkter und verkrampfter, als man es sich vorstellt.
Also Maria Christina hat uns einmal gesagt, behindert ist sie vor allem dann, wenn sie merkt, wie die Leute Schwierigkeiten haben, mit ihr umzugehen. Also Behinderung entsteht durch die Umwelt erstmal, nicht durch sich selbst. Man fühlt sich nicht automatisch immer die ganze Zeit behindert, sondern man lebt und man hat Interessen und man tut die Dinge so, wie man sie eben erledigen kann und hat sich auf eine Art auch dran gewöhnt. Natürlich wird man ab und zu mal damit konfrontiert, welche Grenzen einem auferlegt sind, aber das ist vielleicht dann an einem bestimmten Punkt eher graduell und nicht mehr wesentlich, der Unterschied zwischen ihren Möglichkeiten und unseren Möglichkeiten, weil ihr geholfen wird. Und wenn es dann darum geht, in der Außenwelt irgendwie mit anderen Leuten zu tun zu haben oder etwas dort tun zu wollen, dann kommt die Behinderung schlagartig zurück, aber eben aus der anderen Richtung ins Gesicht. Qua Unbeholfenheit, aber eben auch qua fehlende Strukturen und so. Und da sind wir in Deutschland also mit Sicherheit nicht vorne dran, was die Selbstverständlichkeit des Umgangs angeht. Wir haben uns erzählen lassen, dass das in England und in Australien viel weiter schon ist, was so ein Abbau von Behinderung unsererseits angeht.
Das Stichwort Experten des Alltags beschreibt Ihre Arbeit fürs Theater, aber auch fürs Hörspiel. Und in diesem Hörspiel ist es eine besondere Expertin des Alltags.
Ja, bei uns ist das mit den liegt die Betonung eigentlich gar nicht so auf dem Alltag, sondern auf dem Begriff des Experten. Da geht es bei uns erstmal darum, dass wir mit Leuten arbeiten, die zwar in dem jeweiligen Medium in Anführungszeichen Laien sind, dass uns aber genau dieses Laientum nicht interessiert, sondern die Expertise, mit der sie kommen. Uns geht es davon, von denen zu lernen, von den Leuten, die wir treffen. Wir gehen dahin mit einem ergebnisoffenen Interesse sozusagen, nicht mit einem Kalkül. Und bis zu einem gewissen Grad ist deswegen auch das Hören von so einem Stück vielleicht auch sowas wie ein Lernprozess. Das meine ich gar nicht didaktisch, sondern einfach sowas wie Kennenlernen. Und sie ist eben Expertin für ihre Lebenssituation und für ihre Erfahrungen und kann eben über sehr viel, was uns auch angeht, von ihrer Warte auf eine Art sprechen, die wir so nicht kennen. Deswegen ist sie für uns Expertin. Dass sie auch einen Alltag hat und wie der Alltag, wie sie den bewältigt und sowas, ist zwar auch Thema, aber für uns ist eben, wie gesagt, vor allem das mit der Expertise steht im Zentrum. Und jetzt ist die Arbeit mit den Experten eben eine, wo das Material wird, was Menschen erlebt haben und was Menschen sagen, was sie auf unsere Fragen antworten, mit dem wir dann weiterarbeiten, aber eben mit ihnen. Wir schreiben dann keine Texte, die woanders hingehen, sondern uns ist wichtig, dass sie dann zu so einer Art temporären, man würde jetzt in der Theaterwissenschaft Performer sagen, also jemand, der sich selbst ins Zentrum stellt und nicht so tut, als wäre jemand anders.
Mit der Expertise Ihrer Hauptdarstellerin werfen Sie jede Menge ethischer Fragen auf. Herr Wetzel, was wollen Sie, nachdem Sie so viel nun wissen über die möglichen gentechnischen Risikobewertungen unserer Leben, was wollen Sie noch über die Zukunft wissen?
Na, wir sind an einem Scheideweg, ist vielleicht zu einfach gesagt, aber wir sind Zeugen eines permanenten Prozesses der Vereinfachung, was Prognosen angeht, auf das künftige Leben, das da in den Körpern der Frauen heranreifen kann. Und wir machen es uns, Ihnen und uns damit ja nicht leichter, auf eine Art. Also wir, so Jahrgang 69, sind, glaube ich, noch in der Zeit geboren, als es nicht mal so richtig so einen Ultraschall gab oder so, sondern man war halt schwanger und bekam ein Kind. Bestenfalls war dann eben alles so fördergründig gesund. Aber es gibt sozusagen so eine Art diagnostische und prognostische Schlinge, die sich eben um diesen schwangeren Bauch organisiert, die sehr viel mit Dienstleistungen und pharmazeutischem Interesse zu tun hat. Und man ist davon erstmal Zeuge. Und uns ging es in dem Stück gar nicht darum, Entscheidungen zu treffen. Wir sind selbst auch nicht weitergekommen in der Entschiedenheit zu den Fragen, sondern es ging darum, diese Fragen rauszuholen und sozusagen ins Denken zu stellen. Was passiert eigentlich? Also was verändert sich denn eigentlich da gerade so in diesen Sprechzimmern? Dass man also jetzt mittlerweile auch eine ganze Reihe von sehr risikobehafteten Verfahren nicht mehr braucht, das ist ja eigentlich super, sondern dass alles sehr viel leichter geht. Aber im Zentrum bleibt immer noch die Frage, willst du über das Leben entscheiden oder lässt du es einfach zu? Inwieweit willst du sozusagen mit dem Blick auch auf deine eigene Biografie, wie dein Leben weitergehen wird, nachdem du ein Kind gezeugt hast, inwieweit bist du da sozusagen ergebnisoffen und sagst, von da aus lebe ich weiter? Oder inwieweit möchtest du schon eine gewisse Wellness-Ebene mitgeplant wissen und deswegen bestimmte Optionen oder Gefahren ausschließen und dann sagen, wie es eben die meisten machen, ach, das können wir nochmal besser. Das ist die Frage und die wollen wir mit dem Stück eher stellen als beantworten.
Es geht allerdings nicht nur um den Nachwuchs, Daniel Wetzel. Die prognostische, diagnostische Schlinge, wie Sie es genannt haben, die zieht sich ja um einen jeden von uns zu, wenn wir nur an die ganzen Selbstoptimierungsversuche in diesen fitnessbegeisterten Zeiten denken. Also man ist ausgestattet mit Pulsmesser und ich weiß nicht, der Cholesterinwert wird einem auch noch in Echtzeit durchgesagt. Da hängen ja Fragen dran, die uns alle angehen, dann wie, was ist lebenswert oder was heißt schon gesund?
Ja, und wie viel hat Gesundheit mit Glücklichsein zu tun? Das ist auch so eine Projektion aus Menschen mit Behinderung, dass ihnen das Glücklichsein weniger zugänglich wäre. Häufig hat man das Gefühl, das Gegenteil ist der Fall. Und worum organisiert sich eigentlich dieser ganze Optimierungsapparat? Weil wenn man Leute fragt, was sie sich im Grunde fragen, dann sind Glück, vielleicht auch Glück in einer gesteigerten Form von Happiness, um den Song zu zitieren, der da immer läuft. Das ist ja dann doch die zentrale Frage. Wie oft war ich das? Wie oft werde ich das? Und wie kann ich das werden? Und das scheint immer mehr gekoppelt zu sein an sozusagen so bestimmte Körperbilder und mediale Bilder von einem bestimmten Setting, in das das Leben gestellt werden muss. Und sonst ist das Glück ferner. Wir haben das Gefühl nicht gewonnen bei dem Stück. Also zumindest waren wir ja auch in dem Dorf, in dem ihre Schwester wohnt, wo man auf eine Häufung von guter Laune, Offenheit, Freundlichkeit und irgendwie so dem Anschein von Glücklichkeit gestoßen ist, die einem selten sonst begegnet.
Man könnte ja auch sagen, der Begriff Lebensqualität bemisst sich, das kann man hier auch hören und erkennen, bemisst sich nicht daran, was man nicht kann oder nicht mehr kann, sondern was man kann.
Genau, erstens das und zweitens sind es dann doch Erlebnisse, die an Bindungen gekoppelt sind und sind es Erfüllungserlebnisse und das hat eben auch damit was zu tun, dass man akzeptiert wird und dass man innerhalb des Raumes, in dem man so sich bewegen kann, etwas erreichen kann und dass man ernst genommen wird. Und das ist eine völlig andere Ebene, über die wahrscheinlich sehr viel seltener nachgedacht wird, als man es vielleicht machen müsste. Wir haben im Zusammenhang mit den Recherchen zu dem Stück, waren wir auch öfter da, wo Behinderte Sport machen. Da waren wir auch zum Beispiel beim Tischtennis. Und da waren Jungs mit verschiedenen, unterschiedlichen Handicaps sozusagen. Einer hatte Down-Spasmen, der andere konnte nur einen Arm bewegen und sowas. Und die haben sich dann immer fürchterlich geärgert, wenn gerade ein Spasmus dran kam, wenn der Schmetterball eigentlich dran gewesen wäre. Aber die anderen haben sie ausgelacht. Und die haben die derbsten Witze übereinander gemacht und dann aber auch selber lachen müssen. Und uns erklärt, dass es auch für sie wichtig ist, dass der Trainer solche Witze macht mit ihnen. Also so ein, ab der Ebene, wo man über das Unvermögen des körperlichen hier und da und die Sachen, die dann schiefgehen, lachen kann, aber sich auch frotzeln kann, ab der Ebene wird man, fühlt man sich aufgenommen und ernst genommen, sozusagen. Und die gehen da ja teilweise 4-5 Mal die Woche hin, die sind da sozusagen süchtig nach genau dieser Atmosphäre von Akzeptanz des Unterschieds und aber eben nicht immer so einer höflichen Softheit, mit der die da umgeben werden, sondern einfach so, wie sie sind, angenommen zu werden.
Vielen Dank für dieses Telefonat, Daniel Wetzel. Danke.
Ich danke für die Fragen und das Interesse.